ARD Sounds.
Die SPD steht in Umfragen nicht gut da, aber ihr Parteivorsitzender und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verteidigt im ARD-Sommerinterview den beschlossenen Kurs. Dazu gehören schmerzhafte Kompromisse, die die SPD für das Reformpaket eingegangen ist, und außerdem der Bundeshaushalt. Der sieht neue Schulden von mehr als 200 Milliarden Euro vor.
Dass wir Schulden machen, hat damit zu tun, dass wir unsere Bundeswehr aufrüsten, dass wir modernisieren. Ich meine, man kann sich gegenüber Putin nicht mit der schwarzen Null verteidigen.
Wie Klingbeil das meint, wie hoch der Rechtfertigungsdruck für den Vizekanzler ist, kurz, wie er sich im ARD-Sommerinterview geschlagen hat, das besprechen wir jetzt hier beim Berlin-Code. Die Folge kommt am Montag raus. Jetzt in den nächsten Wochen wird es immer so sein, nach den ARD-Sommerinterviews am Sonntag. Mein Name ist Sally Kaya. Wir zeichnen diese Folge am Montagmittag auf. Ich bin hier mit den beiden ARD-Hauptstadtkorrespondenten Nicole Konert. Hallo Nicole.
Hallo.
Moritz Rödle. Hi Moritz.
Hi Sally.
Und natürlich dem Mann, der das ARD-Sommerinterview geführt hat, Matthias Deiß. Hi Matthias.
Hi.
Es war ja jetzt das erste Sommerinterview dieses Jahr in einem veränderten Setting. Warum haben wir das verändert, Matthias?
Wir haben es verändert, weil wir im vergangenen Jahr auf großer Bühne von etwas überrascht würden, weil wir es so nicht mehr haben wollen. Wir wollen uns in Ruhe auf Gespräche, auf die Inhalte konzentrieren. Das ist das, was die Zuschauer auch interessiert. Das können wir in diesem Setting jetzt besser. Ich finde, wir haben ein super schönes Studio, was wir da gestern aus der Garage gefahren haben, sind wir sehr stolz drauf. Und wir haben drumherum ganz viel drumherum gebaut, nämlich Analyse, tiefe Faktenchecks, das ist es, was in diesen komplizierten Zeiten gebraucht wird. Mehr in die Tiefe zu gehen und gleich auch eine Einordnung leisten zu können und da wirklich schon direkt nach dem Sommerinterview den Faktencheck auch zu haben. Das ist neu und das ist ein echter Mehrwert.
Darüber sprechen wir gleich. Wir haben ja letztes Jahr in den Folgen auch darüber gesprochen, dass die Interviews dann halt leider teilweise gestört wurden. Deswegen waren wir jetzt in einem Studio. Hat das für euch die Stimmung dieser ARD-Sommerinterviews ein bisschen verändert? Das war dann natürlich schon anders, als wir es sonst hatten. War es spürbar für dich, Matthias?
Also du hast im Studio eine viel dichtere und auch intimere Gesprächsatmosphäre, weil du bist komplett ohne Störgeräusche von außen. Du guckst dem Interviewgast in die Augen. Du merkst auch viel mehr die Anspannung, die Nervosität. Die Interaktion mit dem Gesprächspartner ist viel, viel größer. Trotzdem war das eine tolle Bühne, die wir da vor dem Bundestag hatten. Also insofern, das hat beides was für und wider. Aber ich glaube schon, in diesen sehr komplizierten, angespannten Zeiten, sich wirklich alleine auf die Inhalte zu konzentrieren und auf den Interviewgast. Das ist das, was gerade angesagt ist.
Und das Wetter spielte ja auch keine Rolle. Ne? Mhm. Es hat morgens noch geregnet und da dachte ich, ja toll, wir sind jetzt alle im Studio. Das ist jetzt egal, ob es windet, ob es regnet. Man konzentriert sich auf das Interview.
Man hat natürlich schon so ein bisschen Abschiedsschmerz von dieser Terrasse. Also jeder Berliner kennt das ja. Man hat irgendwie Verwandte, Freunde aus dem Rest der Republik da, fährt mit denen mit dem Boot über die Spree und die sagen dann, und hier auf der Terrasse, da findet immer das ARD-Sommerinterview statt. Das war natürlich ein gelernter Ort und der war toll. Aber der Vorteil, den Matthias gerade eben genannt hat, dieses Intensivere, dieses mehr Konzentration auf diese Zweierbeziehung, diese guten Nachfragemöglichkeiten, das ist schon auch ein Vorteil, den wir jetzt haben.
Bevor wir jetzt auf den Inhalt kommen und darüber sprechen, was Lars Klingbeil da gesagt hat, erzählt doch gerne mal, weil es irgendwie auch interessant ist, wie ihr euch darauf vorbereitet. Nicole, ich frage dich mal zuerst. Es war wahrscheinlich bei euch beiden oder bei euch dreien ein bisschen anders. Nicole, man hat dich ja auch gesehen in dem Faktencheck. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet und wie aufregend war es, während des Interviews live quasi zu gucken, was Lars Klingbeil da gerade gesagt hat und ob das so stimmt und ob man da nicht nochmal irgendwie raufgehen muss?
Ja, das war total aufregend. Wir haben das erste Mal wirklich mit den Faktencheckern von der ARD zusammengesessen. Also zwei Korrespondentinnen, eine davon ich, eine vom Hörfunk und eben die zwei Faktenchecker. Und wir haben quasi live dieses Interview dann gesehen. Es wurde ja aufgezeichnet, wir haben es live gesehen und danach war klar, okay, wir teilen uns jetzt auf, wer checkt welchen, was kommt uns komisch vor. Wir haben uns dann noch besprochen, okay, du kümmerst dich darum, du kümmerst dich darum. Das war ganz schön stressig, hat aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und was wirklich toll war, wir haben eben auch ganz andere Menschen mit unserem Faktencheck-Team, mit unserer Analyse dann erreicht, weil wir auf Instagram gestreamt haben, auf Twitch, auf YouTube und wir da auch ganz viel Feedback eben auch von den Usern bekommen haben, was sie interessiert, was sie gestört hat, was sie noch für einen Fakt gecheckt haben wollen. Also das war schon ein Novum für uns alle.
Also diese Kanäle könnt ihr in Zukunft auch checken bei den nächsten Sommerinterviews. Moritz, wie war deine Vorbereitung?
wir haben uns ja aufgeteilt. Nicole war für diesen Faktencheck-Teil zuständig und Matthias und ich haben dieses klassische Interview vorbereitet. Und es war nicht so einfach, wie man sich das normalerweise vorstellt, weil wir ja natürlich A, dieses neue Studio hatten und wir ganz viel an diesem Studio auch gearbeitet haben. Wir haben uns Einstellungen angeguckt, wir haben geguckt, wo können denn Grafiken in diesem Studio platziert werden, damit das alles gut aussieht. Da haben wir intensiv dran gearbeitet. Bei der inhaltlichen Vorbereitung war es noch anspruchsvoller als sonst, weil wir ja am Donnerstag eben diese PK hatten, wo dieses Reformpaket vorgestellt wurde. Das heißt, wir konnten im Prinzip gar nicht vorher uns groß vorbereiten. Normalerweise hat man so eine Woche für so ein Interview. Wir hatten im Prinzip eigentlich 3 Tage, weil wir erst am Donnerstag richtig anfangen konnten und haben uns dann zusammengesetzt, haben geguckt, wo sind denn die Diskrepanzen in diesen Sachen, wo haben die sich vielleicht nicht geeinigt, wo gab es Dinge, die überraschend waren. Und dann haben wir orchestriert und uns angeguckt und komponiert die Fragestellungen für dieses Sommerinterview und das auch immer wieder in neuen Feedback-Schleifen immer wieder neu entwickelt. Wir haben einen Text geschrieben, uns überlegt, wie antwortet Klingbeil. Ich habe immer die Rolle gehabt, dass ich gesagt habe, Klingbeil wird wahrscheinlich so antworten, weil ich ihn ganz gut kenne. Matthias hat die Fragen gestellt und dann haben wir immer weiter daran gearbeitet, immer weiter zugespitzt und uns angeguckt, wie werden wir am Ende mit ihm dieses Interview führen.
Dann lasst uns doch mal reingehen gleich in dieses Interview. Matthias, an welchen Stellen wurde denn deutlich, dass es mit dem Koalitionspartner CDU-CSU Probleme in den Verhandlungen gegeben hat?
Also Lars Klingbeil hatte bei diesem Interview ein erkennbares Ziel. Er möchte ohne weiteren Streit in die Sommerpause kommen. Deswegen hat er ganz, ganz viel runtergeschluckt, weil ich ihn genau nach diesen Punkten immer wieder gefragt habe. Die SPD hat viel nicht durchbekommen. Lars Klingbeil persönlich hat sein großes Steuerreformkonzept nicht durchbekommen. Er hat noch nicht mal das kleine Konzept durchbekommen. Das hat man ihm auch angemerkt, aber er hat ganz, ganz viel runtergeschluckt. Gleichzeitig ist er auch ein Profi. Er weiß ganz genau, wo im Moment die große Gefahr lauert. Das ist das Thema Krankschreibung. Das ist ein bundesweiter Aufreger. Auch da hat er erstmal dicht gehalten, hat nicht verraten wollen, wessen blöde Idee das dann am Ende war. Aber, und da ist er dann schon einfach ein absoluter Vollprofi, hat dann irgendwann auf mehrfache Nachfrage von mir zumindest zu erkennen gegeben, dass es seine Idee halt nicht war. Das ist dann so eine Brandmauer, die so ein Spitzenpolitiker dann einfach schon mal reinlegt. Wenn das Ding richtig schief geht, zu sagen, ich zeigt zwar nicht mit dem Finger auf jemand anders, aber ich sag schon mal, ich war es nicht.
Wir können uns ja mal anhören, was er dazu gesagt hat.
Ich merke jetzt ja seit 2 Tagen, dass es eine hochemotionale Debatte gibt. Und bei mir melden sich ja auch Leute. Ja? Ich habe gestern mit jemandem telefoniert, der sagt, Leute, ich habe 3-mal im Jahr richtig heftige Migräne und ihr wollt ja wohl nicht, dass ich mich dann zum Arzt schleppen muss. Das kann nicht euer Ernst sein. Und da, genau darum geht es nicht. Und deswegen muss man jetzt in der Umsetzung im Parlament und wenn das Gesetz vorliegt, muss man das sehr pragmatisch machen. Ich bin dafür, dass wir erstens sagen, man braucht diese Bescheinigung ab dem ersten Tag, aber nicht, man muss sie am ersten Tag schon holen.
Was heißt, man muss das jetzt sehr pragmatisch dann machen? Also kann da noch was geändert werden? Oder was bedeutet das?
Naja, also die haben sich ja jetzt erstmal so maximal, wir nennen das Eckpunkte, geeinigt. Ja. Also sie haben gesagt, wo sie hinwollen. Da gibt es jetzt noch ein Gesetzgebungsverfahren, das wird erstmal im Bundesarbeitsministerium stattfinden. Da werden Referenten sich dran setzen, einen sogenannten Referentenentwurf machen. Der wird dann im Kabinett, also dem Gremium, wo alle Minister und Ministerinnen und der Kanzler zusammensitzen, abgestimmt. Und dann geht es erst in den Bundestag. Und auch da kann es nochmal aufgemacht werden, kann man noch neu verhandelt werden. Details können sich ändern. Also da ist noch ganz viel Änderungspotenzial drin, das kann alles noch passieren. Was ich aber interessant finde, ist, dass wir von ihm nicht erfahren haben, was denn pragmatisch heißt. Er hat gesagt, man muss sich nicht krank zum Arzt schleppen und er glaubt auch, dass die Betriebe am Ende sagen werden, naja, erster Tag, das ist jetzt auch nicht so wichtig, dass das so ist.
Er schiebt es auf die Betriebe. Ja. Ne? Also muss man ja ehrlich sagen, ihr Betriebe, ihr könnt das selber entscheiden, ob euer Arbeitnehmer am ersten Tag schon eine Krankschreibung bringen muss. Das ist eben sehr auf die Unternehmen geschoben und auch mit der Hoffnung, naja, vielleicht sitzt da ja auch ein Betriebsrat, eine Gewerkschaft in dem Betrieb drin, die sagt, nee, das machen wir nicht mit. Aber die gesetzliche Regelung, wie könnte einem anders aussehen?
Also pragmatisch heißt, er hat keine Lösung und er sieht natürlich selber, dass das bis jetzt ein voller Rohrkrepierer ist. Also ich sag nochmal, sie wollen ja eigentlich Betrugsfälle verhindern, dass jemand krank feiert. Deswegen muss man sich am ersten Tag krank schreiben. So hat es der Kanzler verkauft. Jetzt hören wir, ich muss aber gar nicht zum Arzt gehen am ersten Tag. Ja, dann kann ich doch am Mittwoch sagen, der Arzt soll mich mal krank schreiben. Da bin ich schon längst wieder gesund und dann soll mir der Arzt, also da erzähle ich dem Arzt, aber Montag ging es mir aber ganz schlecht. Also das ist im Moment ein Hinkefuß, den bis jetzt keiner gelöst bekommt. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie die Koalition da wieder rauskommt mit etwas, wie Lars Klingbeil jetzt gesagt hat, am Ende etwas, was pragmatisch ist. Aber es muss ja auch Sinn machen. Und bis jetzt hat keiner auf diese Nachfragen, die wir natürlich auch gestellt haben, eine vernünftige, pragmatische Antwort geben können.
Sie haben am Ende genau diese Logiklücke, die du jetzt gerade beschrieben hast. Und problematisch für die SPD ist aber auch, dass sich da ganz klar dieses eher großväterlich autoritäre von Merz durchgesetzt hat. Der sagt, wir müssen jetzt mal mehr arbeiten. Und das ist natürlich in der SPD eine Herangehensweise, die man an Arbeitnehmern nicht hat. Da traut man den Arbeitnehmern eher was zu. In diesem Reformpaket sind ja eher Erleichterungen für Arbeitgeber. Also denen traut man jetzt mehr zu. Die müssen weniger Berichtspflichten. Also da ist mehr Vertrauen der Regierung. Und im Gegenteil ist dann weniger Vertrauen an die Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist für die SPD durchaus ein sehr schwieriger Punkt.
Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Jetzt steht die SPD so schlecht da wie seit langem nicht mehr. Er hat ja jetzt die Chance, da sich in dieses Interview zu setzen, da ein bisschen Haltung zu zeigen. Hat es aber nicht richtig gemacht, finde ich.
Doch.
Findest du?
Ja. Lars Klingbeil hat, das ist jedenfalls meine klare Analyse, sich entschieden. Und zwar lautet seine Entscheidung, ich kann die Partei in den Umfragen nur hochbekommen, wenn diese Regierung am Ende jetzt ohne Streit arbeitet und auch Reformen durchzieht. Dafür muss er ganz, ganz viel runterschlucken. Auch dafür hat er sich entschieden. Er möchte, dass jetzt Ruhe ist, dass die Leute einen vernünftigen, ruhigen Sommer ohne große Diskussionen haben und sieht darin eine langfristige Chance für die SPD. Das kann ich sogar nachvollziehen, weil er die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht hat, dass dieses ständige Streiten und unsaubere Arbeiten und Nachbessern eben am Ende allen Parteien, die an der Regierung sind, geschadet hat. Er hat viele Dinge versucht. Das ist eigentlich seine letzte Chance, weil wenn die Landtagswahlen, und das hat er auch nicht bestritten, nach der Sommerpause für die SPD wieder verloren gehen, dann ist seine politische Karriere wahrscheinlich beendet.
Nicole schüttelt den Kopf.
Ja, ich frage mich, ob diese Strategie tatsächlich aufgeht, weil wenn man die Reaktionen gestern allein nur im Netz gesehen hat, wie die darauf reagiert haben, auf die Aussagen von Klingbeil, auf die Beschlüsse, also da gab es ganz schön heftige Reaktionen tatsächlich, was wir wirklich die Leute eben nicht entlastet hat, wie es da eben keine richtige Steuerreform gab, wie er auf der Seite eben der Arbeitgeber wäre, wie man eher den Arbeitnehmern misstraut. Also da gab es viel Kritik, auch hinsicht SPD, spürt ihr euch noch? Was macht ihr da eigentlich noch? Für wen steht ihr denn da eigentlich noch? Ihr seid doch gar nicht mehr auf unserer Seite. Das musste der Klingbeil gestern bei den Kommentaren aushalten.
Ich verstehe.
Aber
das
widerspricht sich ja nicht. Zu sagen, ich habe ja nicht gesagt, dass das die richtige Strategie ist. Ich habe nur gesagt, er hat sich entschieden und er hat jetzt einen Kurs, den er geht.
Ich glaube schon, dass Einigkeit an sich ein Wert ist, den die Menschen gutieren und der sich am Ende vielleicht in besseren Umfragewerten zeigen wird. Ich glaube aber, wir haben uns ja, da kann ich vielleicht aus dem Nähkästchen der Vorbereitung plaudern.
Gerne.
Wir haben uns angeguckt, auch die Umfragewerte der SPD seit dem Punkt, als Lars Klingbeil und Bärbel Baas im letzten Sommer zum Parteivorsitzenden gewählt worden sind. Das ist so eine Linie, die geht mal hoch, mal runter, aber immer nur in ganz kleinen, seichten Ausschlägen. Und es gibt einen Punkt, nämlich von Januar auf Februar 2026, da springt sie, ist auch übertrieben gesagt, von 13 auf 15. Das ist der einzige Punkt in diesem ganzen Jahr, wo die SPD mal 2 Punkte gut macht im ARD-Deutschland-Trend. Und jetzt kann man sich fragen, woran liegt das? Da kann man auch nur spekulieren, da kann man eine These haben. Und meine These in den Vorbereitungen war, genau in diesem Zeitraum lag die Vorstellung des Erbschaftssteuerkonzeptes, das die SPD vorgestellt hat, auch so ein bisschen gegen den Willen von Lars Klingbeil. Der ist nicht absolut dagegen, die Erbschaftssteuer zu machen, aber er wollte das zu diesem Zeitpunkt nicht. Da haben sich andere durchgesetzt.
Kannst du das kurz erklären?
Na, sie wollen, dass Wohlhabende einfach mehr versteuern müssen beim Erbe, also Firmenerben und so weiter. Mhm. Leute, die große Immobilienvermögen erben, die sollen einfach mehr Erbschaftssteuer zahlen. Mhm. Und das war der Moment, wo die mal so ein explizit sozialdemokratisch linkes Programm veröffentlicht haben, wo sie ihre Ideen gesagt haben, was es bedeuten würde, was SPD pur bedeuten würde und sind damit auch relativ erfolgreich in den Medien gewesen. Das ist breit berichtet worden. Und in diesem Moment gehen sie 2 Punkte im Deutschland-Trend hoch. Das kann Zufall sein, aber es ist natürlich ein Zufall, der schon nachdenklich machen könnte. Und das ist das, was der SPD auch in diesem Reformpaket so ein bisschen fehlt. So ein explizit sozialdemokratischer Punkt. Wo haben die richtig was gewonnen? Sie haben mehr verhindert. Lars Klingbeil hat ja auch gestern gesagt, Karenztage und so weiter haben wir abwehren müssen. Und dafür haben wir eben diese Regelung mit erster Krankheitstag gemacht. Aber so ein richtiges Positives, eine positive Erzählung, was haben wir sozialdemokratisch da erreicht, was die Union auf gar keinen Fall wollte, Das sehe ich nicht so richtig.
Also ich glaube, das Gefühl, dass es läuft gerade nicht gerecht in Deutschland, was die Verteilung von Vermögen, was auch die Versteuerung von Vermögen angeht, das ist da. Und da muss man sagen, hat Lars Klingbeil, hat die SPD eben sich nicht so durchsetzen können. Eben, sie konnten jetzt keine Erbschaftssteuer irgendwie durchsetzen, sie konnten keine Vermögensteuer durchsetzen, sie haben ein bisschen die Reichensteuer eben erhöht. Aber dieses Gefühl, und das hat man auch im Netz gestern gemerkt, wie ungerecht es teilweise zugeht bei der Besteuerung, das zahlt eben nicht auf Lars Klingbeil ein.
Wir können ja mal reinhören, wie groß so die Schmerzen sind bei ihm, bei diesem Reformkompromiss.
Ist das etwas, wo ich zu 100% sage, das ist meine Überzeugung? Nein. Aber es ist etwas, wo ich sage, hier mache ich den Kompromiss, hier gehe ich den Weg mit. Hier verstehe ich auch, dass es in Phasen der Umbrüche, der Transformation, die es gerade auf dem Arbeitsmarkt gibt, dass es da eine Notwendigkeit gibt, auch stärker mit Befristungen zu arbeiten. Leicht ist mir das nicht gefallen. Aber im Rahmen eines Gesamtkompromisses gehört es für mich mit dazu. Und ich würde jetzt mal behaupten, wenn Sie Friedrich Merz hier sitzen haben, der wird auch nicht sagen, dass mit der Reichensteuer ist ihm leicht gefallen. Aber da hat er sich bewegt und da müssen wir uns auch irgendwo bewegen.
Ja, ich glaube, in dem Punkt hat er tatsächlich recht. Und ich glaube, dass die Menschen in Deutschland das auch verstehen. Wir brauchen jetzt Lösungen. Das ist eine Koalition. Das heißt, es gibt auch Kompromisse. Und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger auch wissen, dass das in Teilen wehtun wird. Deswegen, glaube ich, hat Lars Klingbeil ein anderes Problem. Er hat den Menschen in diesem Land nach den Beschlüssen Entlastungen versprochen und hat dann vorgerechnet, eine Familie mit 2 Kindern, die so und so viel verdient wird am Ende. Und da hat er sogar bis auf den Euro genau gesagt, 632 Euro werden die entlastet.
Hat er lange auswendig gelernt.
Und an dieser, und natürlich haben wir uns strategisch in diesem Sommerinterview an dieser Zahl festgebissen und haben gesagt, na, da gucken wir doch mal, was von diesen 632 Euro übrig bleibt, weil es, und das hat er Lars Klingbeil eben bis jetzt so ein bisschen weggenuschelt, natürlich viele Beschlüsse der Koalition gibt, die Dinge teurer machen. Die Gesundheitsversorgung, die Rente und. Und wir haben am Samstagabend noch das Institut der deutschen Wirtschaft gebeten, genau für diese Familie auszurechnen, was denn an Mehrbelastung auf diese Familie zukommt. Und siehe da, von dem 632 Euro, die Lars Klingbeil jeden Tag wieder ins Schaufenster hängt, bleibt sehr, sehr wenig übrig. Und das hat er im Interview auch überhaupt nicht bestritten. Aber ich glaube, das ist sein Problem. Das merken die Menschen am Ende. Es bleibt am Ende von diesen Entlastungen wenig im Geldbeutel. Es ist anders versprochen. Und da sind wir bei ehrlicher Kommunikation. Reformen können wehtun, aber man muss den Leuten sagen, was auf sie zukommt und ihnen nicht andere Versprechungen machen, die im Nachhinein dann enttäuscht werden.
Was er ja auch die ganze Zeit gesagt hat und womit er auch ein bisschen argumentiert hat, ist, dass er meinte, es musste jetzt unbedingt was passieren, weil nach 31 wäre dann gefühlt die große Katastrophe gekommen. So klang das auf jeden Fall für mich beim Gucken. Was wäre denn danach passiert?
Also, Weltuntergang.
Ja.
Naja, diese Koalition hat sich im letzten Herbst an das sogenannte Rentenpaket gemacht und hat da die sogenannte Haltelinie beschlossen. Da gab es auch großen Streit mit den Jungen in der Union darüber und deswegen haben wir dann auch die Rentenkommission bekommen, schneller als erwartet. Und die haben beschlossen, dass es eben diese Haltelinie bei 48% gibt, dieses Rentenniveau. Das ist jetzt nicht, dass du 48% deines letzten Bruttogehaltes zum Beispiel kriegst, sondern das beschreibt einfach das Verhältnis zwischen Renten und den Durchschnittslöhnen. Und ab Also nach 31 kann es eben regelgerecht sein, dass dieses Niveau sinkt, dass man in Bezug auf Lohnentwicklung, es ist ja kompliziert, dass man in Bezug auf Lohnentwicklung und Rentenniveau am Ende mit weniger Rente rausgeht, als man vorher bekommen hätte. Und das haben sie bis 31 festgelegt, dass das nicht so ist. Und jetzt haben sie in der Rentenkommission eben eine Idee entwickelt, wie sie es auch da verhindern können. Nämlich damit, dass sie eine Kapitalrente einziehen. Also dass quasi der Staat für dich persönlich in Aktien investiert. Er nimmt Geld von dir, investiert in Aktien. Und das, was danach rauskommt am Ende deines Berufslebens, das hält deine Rente hoch. Und es kann sogar dafür sorgen, dass du am Ende noch ein höheres Rentenniveau bekommst, dass du sogar mehr Rente bekommst als nach jetzigem Recht. Weil aber diese Kapitalrente etwas dauert, bis die quasi Rendite abwirft, haben sie noch was reingeschrieben. Sie haben gesagt, und solange wie diese Rendite nicht da ist, werden wir aus Steuermitteln, aus dem Haushalt, dieses Rentenniveau künstlich hochhalten. Das bedeutet, dass jeder, der in den nächsten 10 Jahren in Rente geht, trotzdem noch von diesem Rentenniveau, was wir jetzt haben, also von 48% profitieren wird, weil sie gesagt haben, es darf nicht darunter sinken.
Ja, das kostet alles, ne? Also nach 2030, es ist eigentlich klar, alle Sozialsysteme kosten enorm viel Geld. Das Rentensystem, das Pflegesystem, das Gesundheitssystem. Und dass wir jetzt in Rüstung investieren, das kostet viel Geld. Und es war klar, man muss da jetzt was tun, man muss reformieren. Und das ist ein ganz schöner Kraftakt für diese Koalition, da wirklich das so zu reformieren, dass man das am Ende finanzieren kann und dass die Leute auch entlastet werden.
Klingbeil erwartet natürlich, könnte man sagen, Zustimmung der SPD-Fraktion für das Reformpaket. Wird das so leicht? Hört ihr da irgendwas von der SPD? Wie ist so die Stimmung, Moritz?
Also in der SPD ist ganz viel kommuniziert worden in der vergangenen Woche und es ist ganz viel gesagt worden von oben, wir brauchen jetzt eure Unterstützung. Das ist nicht nur den Abgeordneten gesagt worden, das ist auch den Landespolitikern gesagt worden. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung für dieses Paket, was wir da beschlossen haben. Auch wenn da Schmerzen drin sind für uns, müssen wir das trotzdem gut finden. Wenn ihr es nicht gut finden könnt, dann haltet wenigstens die Klappe, sagt nichts. Daran kann man auch sehen, dass das funktioniert hat. Denn das, also ich würde mal sagen, das Schweigen ist laut in der SPD. Es gibt wenige Menschen, die gerade sagen, das ist gut. Und es gibt noch weniger, die sagen, es ist schlecht. Die meisten schweigen dazu. Es gab Anfang der Woche mal ein Papier von 6 parlamentarischen Linken. Das ist der linke Flügel in der SPD-Fraktion, die so ein bisschen gesagt haben, was alles nicht geht. Und da hat sich schon gezeigt, dass der linke Flügel nicht alles mitmachen möchte. Es waren aber nur 6. Und die parlamentarische Linke ist schon größer. Es ist also das Potenzial da, dass durchaus da noch mehr Konflikt und Kritik kommt. Im Moment sehe ich die aber nicht. Wir müssen immer sagen, 12 Stimmen braucht man quasi für diese Koalition, um sie an Beschlüssen zu hindern. Also diese Koalition hat 12 Stimmen mehr, als sie bräuchte, um Gesetze zu beschließen. Das heißt, wenn du 12 Abgeordnete findest, die dagegen sind, kannst du Beschlüsse blockieren. Im Moment sehe ich das noch nicht, aber es kann alles passieren, gerade wenn wir auch noch im Herbst bei den Landtagswahlen katastrophale SPD-Ergebnisse bekommen, dann wird in der SPD natürlich auch eine Diskussion stattfinden, die jetzt noch unter der Decke ist, die jetzt noch nicht diskutiert wird und dann kann alles passieren. Also sicher ist das alles noch nicht.
Also ich bin auch gespannt mal, wie die in den Landtagswahlen, ob da nicht der eine oder andere doch nochmal Kritik äußert, wenn die in den Landtagswahlen merken, im Wahlkampf, das wird schwierig, das jetzt alles zu vermitteln. Ich meine, Matthias, du hattest ja auch Klingbeil darauf angesprochen, auf Schwesig, die im Wahlkampf war.
Ich glaube, der SPD-Vorsitzende weiß, dass man mit dem Bundestrend im Moment keine Wahlen für die SPD gewinnen kann. Das ist eingepreist, dass sich die Landesverbände quasi von ihm absetzen müssen, um überhaupt eine Wahl zu gewinnen. Genau das macht Manuela Schwesig, indem sie gesagt hat, na, bei dem Rentenpaket, da sind schon Dinge drin, die wir so nicht gebrauchen können, etwa den Wegfall der Rente mit 63. Klingbeil hat aber gestern schon gesagt, das muss jetzt so kommen. Das ist eine gewisse Zweigleisigkeit, die, glaube ich, jetzt erstmal eingepreist ist, die Landesverbände so ein bisschen laufen zu lassen im Wahlkampf und dann auf Bundesebene danach. Ich rechne ganz fest damit, dass keines dieser Gesetze vor den Landtagswahlen kommt, sondern erst danach wird es richtig konkret werden. Das ist in Ordnung, so funktioniert Politik nun mal, aber das ist eingepreist.
Das sorgt doch nicht dafür, dass das Vertrauen in die Politik oder jetzt in dem Fall in die SPD größer wird.
Ich glaube, das ist etwas, wo die SPD und auch die anderen Parteien noch nach Spielregeln für sich spielen, die so nicht mehr gelten. Vor 20 Jahren hat man so ein gewisses Grundvertrauen in die Politik gehabt und hat gesagt, das ist der SPDler, das ist der CDUler, der wird schon in meinem Sinne entscheiden. Und das ist heute nicht mehr so. Und deswegen kannst du heute eben auch sowas eigentlich nicht mehr so gut machen. Eigentlich müsstest du konkret sagen, was du vorhast vor Wahlen. Du hast nicht mehr dieses Grundvertrauen in Politik, die werden das schon gut regeln. Und deswegen gebe ich dir recht, für das Vertrauen in Politik ist das alles nicht gut.
Die sehen auch, dass das Vertrauen in Politik total geschwunden ist. Damit hadern die ja auch. Und die wissen auch, dass sie eben mit harten Reformen dem einen oder anderen wehtun. Aber sie versuchen auch immer wieder zu kommunizieren, wir machen das, weil sonst geht es eben, wir haben ja gerade über nach 2030 gesprochen, sonst geht es so nicht weiter. Es wird sonst alles teurer, wir versuchen euch zu entlasten. Aber sie merken auch, die Menschen sind ungeduldig, sie spüren nichts im Moment, was sich wirklich für sie gerade zum Vorteil verändert. Man spürt noch nicht die Steuerentlastung, man spürt auch noch nicht, dass die Rente irgendwie sicher ist. Man spürt vielleicht nur in der Supermarktkasse, dass es teurer wird oder auch in der Tankstelle, dass es jetzt wieder teurer wird. Also dieses Gefühl, die machen was für mich, das merken die schon, das ist nicht da und es wird auch dauern, bis wenn diese ganzen Reformen dann wirklich mal umgesetzt werden, bis die Leute das spüren.
Naja, und es gibt halt inzwischen auch einfach Social Media, ne? Es gibt Gegenwind, es gibt Menschen, die sich vielleicht mehr Gedanken machen, als man das früher noch getan hat, die sich auch auskennen. Es ist wahrscheinlich nicht mehr so. Für mich war das so, als ich kleiner war, da gab es Politiker, die haben was gesagt, man hat das geglaubt. Inzwischen ist es nicht mehr so. Lass uns jetzt mal zum Bundeshaushalt kommen. Nicole, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was Haushalt im Kabinett, was das bedeutet.
Ja, also heute ist der große Tag für Lars Klingbeil. Der ist ja nicht nur Parteivorsitzender, sondern eben auch Finanzminister. Und der musste jetzt den Haushaltsentwurf zur 2027 basteln. Also der stellt den heute vor im Haushaltsausschuss. Und da muss er erklären, wie er Lücken schließen konnte, wie er gespart hat, aber eben auch, dass er neue Schulden machen muss, damit man sich das alles leisten kann. Mehr als 200 Milliarden Euro Schulden wird es eben geben. Das ist eine ganz schöne große Summe. Warum ist die Summe so groß? Weil man eben sehr viel für Verteidigung ausgeben möchte, da sehr viele Kredite aufgenommen hat. Das wird er heute erklären müssen. Und er muss auch erklären, warum er aus so einem Klima- und Transformationsfonds, heißt es, also ein Fonds, der wirklich nur für Klimaschutzmaßnahmen gedacht war, warum er da kürzt, und sie nennen das intelligente Rasenmäher. Der wird heute viel erklären müssen, warum er das so macht.
Ich verstehe seine Argumentation auch im Sommerinterview, als er gesagt hat, warum man mehr Schulden aufnehmen muss. Aber wie passt das zusammen, wenn gleichzeitig alle Ministerien irgendwie sparen sollen? Also Elterngeld, Wohngeld und Klingbeil nimmt so hohe Schulden auf.
Ja, das ist eine klare Priorisierung. Also wir geben mehr Geld für Verteidigung aus. Wir wollen, dass wir aufrüsten. Wir haben das 20 Jahre verpennt, sagt auch Lars Klingbeil. Aber alle anderen müssen jetzt halt eben sparen, 1% von ihrem Etat, bald sogar 2%. Und da merkt man auch schon, also so richtig geklappt hat das mit dem Sparen nicht. Mit den Haushaltspolitikern, mit denen ich mich heute unterhalten habe, die haben gesagt, also da hätte man echt mehr machen müssen. Die haben sich da nicht am Riemen gerissen. Und jetzt wird man eben schauen müssen, wie wir das in Zukunft besser machen. Also Fortsetzung folgt.
Genau da sind wir wieder beim Thema Kommunikation und Lars Klingbeil. Die Entlastungserzählung ist falsch. Das haben wir im Sommer im Interview nachgewiesen. Und auch die Sparerzählung stimmt einfach nicht. Sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das ist ein Sparhaushalt, das geht nicht auf. Das sehen die Leute auch. Es gibt Rekordschulden. Man kann auch sagen, das hat er gestern im Sommerinterview auch gesagt, man kann Putin halt nicht mit der schwarzen Null verteidigen, sich gegen Putin verteidigen. Okay, das kann der eine oder andere ansehen, aber es passt eben alles am Ende nicht zusammen. Diese Regierung hat sich eben nicht durchringen können, gemeinsam zu harten Sparmaßnahmen. Da ist nicht nur Lars Klingbeil schuld und seine SPD, das geht auch zur Hälfte zu Lasten der Union. Aber danach dann rauszugehen und zu sagen, wir haben hier einen Sparhaushalt, das stimmt nicht. Und das merken die Menschen auch.
Du musst dir vorstellen, die haben in den letzten Wochen immer zusammengesessen mit Listen und überlegt, wo sparen wir, bei welchem Förderprogramm, bei welcher Maßnahme. Es war schon klar, Elterngeld muss gekürzt werden, Wohngeld muss gekürzt werden. Aber bei welchem Förderprogramm werden wir tatsächlich und auch welchen Steuersubventionen muss man tatsächlich sparen? Da geht es irgendwie um Dienstwagenprivileg, also dass du das steuerlich vergünstigt bekommst. Da haben sie lange diskutiert. Fördergelder für den Agrardiesel, für Landwirte. Also viel wurde diskutiert und die sind am einfach teilweise eben nicht mit einem Kompromiss oder mit einer Lösung rausgekommen. Ergebnis, es wird jetzt halt weniger gespart an den Dingen, die eigentlich die Regierung hätte sparen können.
Ja, aber also man kann ja auch nicht immer mehr Schulden aber ausgeben, weil irgendwann müssen wir Kredite auch zurückzahlen. Wie soll das funktionieren?
Genau, das ist die große Frage. Wann zahlen wir das eigentlich mal zurück? Die haben sich jetzt überlegt, naja, wir werden ja so diesen Tilgungsplan, wir müssen ja Zinsen zahlen für die Kredite, das werden wir jetzt einfach mal nach hinten schieben, also ein paar Jahre nach hinten, so kann man ja noch ein bisschen warten, ne?
Klar.
Und da wird man jetzt darüber diskutieren müssen, wie man das in Zukunft zurückzahlt. Und es gibt ja eigentlich auch noch eine Kommission, die heißt Schuldenbremsenkommission. Und die tagt eigentlich schon seit einem Jahr und soll sich überlegen, wie schaffen wir das eigentlich mal, die Schulden zurückzuzahlen? Wie können wir die Schuldenbremse reformieren? Auch wie gehen wir mit den hohen Verteidigungsausgaben für die Kredite um? Und das, was ich höre, da gibt es überhaupt keine Einigung. Die diskutieren seit einem Jahr und SPD und CDU und alle Experten schaffen es nicht, einen Plan zu bekommen. Das heißt, man macht jetzt erstmal so weiter.
So, dann lasst uns mal ein Fazit ziehen. Matthias, du hast zu Beginn gesagt, Lars Klingbeil wollte möglichst ohne Streit in die Sommerpause gehen. Können denn jetzt alle beruhigt in die Sommerpause gehen?
Also wir haben ja noch eine Woche bis zur Sommerpause, aber bis jetzt funktioniert es. In der Außenwahrnehmung hat diese Koalition ein Reformpaket vorgelegt. Die Rentenkommission hat mehr geliefert, als sich das viele, viele vorher vorgestellt haben. Man hat auch gesagt, man will das umsetzen. Dieses Signal ist, glaube ich, schon angekommen. Es gibt viele offene Detailfragen, die mit viel Konfliktpotenzial im Verdeckten in der Sommerpause und offen dann nach der Sommerpause noch gelöst werden können. Aber es ist etwas vorgelegt werden. Das ist aus meiner Perspektive ein Wert an sich. Deswegen habe ich auch gesagt, kann ich die Strategie von Klingbeil verstehen, jetzt lieber einmal runterzuschlucken und zu sagen, wir sind jetzt mit etwas hier rausgekommen, was wir jetzt gemeinsam durchziehen müssen. Insofern, ja, es ist etwas gelungen. Trotzdem, es gibt heute keine Sommerpause mehr. Es kann nächste Woche die nächste Bombe platzen, außenpolitisch, innenpolitisch. Insofern glaube ich, er hat die Hoffnung, dass es ein ruhiger Sommer wird. Ob es am Ende aber auch wirklich einer wird, kann heute noch keiner sagen.
Das hätte ich als nächstes gefragt, ob ihr auch entspannt in die Sommerpause gehen könnt, aber offensichtlich nicht. Was denkt ihr denn, wie sich all das, also Reformpaket und Bundeshaushalt, auf die anstehenden Landtagswahlen auswirken könnte?
Moritz. Ich guck mal Moritz an, sag doch mal.
Ich auch.
Ich würde lieber auf die nächste Frage antworten. Lass das Nicole machen, dann haben wir alle drei noch eine Antwort gegeben.
Ja, also ich glaube, es wird noch viele Diskussionen geben, weil alle Themen sind noch nicht vom Tisch. Jetzt gibt es eben ganz viele Themen, eben die diskutiert werden, die wirklich die Emotionen hochkochen lassen, die Krankschreibung. Da geht es auch um Minijobs, da geht es auch nochmal wirklich um Entlastung, da geht es auch um Schulden. Also das wird alles Thema auch in den Landtagswahlkampf sein. Und das kann man ja jetzt auch nicht einfach sagen, naja, das sind die da in Berlin, weil es wird ja alle treffen. Also das wird schon noch Diskussionen geben. Ich bin sehr gespannt, ob tatsächlich dieses Bitte schweigen bei der SPD klappt. Also ob da nicht der eine oder andere nicht doch ausschert und sagt, also das, was sie da in Berlin beschlossen haben, das geht gar nicht. Also ich glaube, wir werden uns auf Diskussionen noch einrichten müssen. Man merkt aber auch an dieser Regierung, die sind auch fertig. Die brauchen auch eine Sommerpause oder einmal zumindest durchatmen, weil die haben schon sehr viel in Nachtsitzungen diskutiert. Alles, was wir hier nicht mitgekriegt haben, die saßen echt sehr viel zusammen und haben versucht, Lösungen zu finden.
Also von dem, was ich höre, ist die große Hoffnung hier in Berlin von der Politik, dass es einen schönen Sommer gibt. Dass die Leute in den Urlaub fahren, dass sie eine gute Zeit haben und sich die Stimmung etwas bessert. Viele haben auch Hoffnungen, tatsächlich politische Hoffnungen in die Fußballnationalmannschaft gesetzt, einen WM-Sommer zu haben, wo die deutsche Mannschaft richtig Erfolge feiert. Das ist jetzt schon mal voll in die Hose gegangen, aber das mit dem Urlaub kann ja noch klappen. Und in der Tat ist es aber so, Wahlen sind am Ende immer stimmungsabhängig und insofern liegen die am Ende des Sommers, ist zumindest eine gewisse politische Chance. Und dann darf man auch nicht vergessen, kommt es schon auch noch auf die Kandidaten dann vor Ort an. Da sind wir jetzt sehr unterschiedlich in den Beliebtheitswerten. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber das darf man auch nicht vergessen.
So, Moritz wollte die nächste Frage haben, die bekommst du. Du musst die beantworten. Was
ist eine Wissensfrage. Ja.
Du darfst jemand anrufen, Moritz.
Was passiert nach den Landtagswahlen mit Lars Klingbeil und Bärbel Bas? Was sagst du dazu, Moritz?
Üblicherweise habe ich Menschen angerufen, bevor ich Fragen beantworte. Also ich glaube, das wird richtig schwierig für die beiden. Wir haben die Situation, dass wir Sachsen-Anhalt zwei Wochen vor dann den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin haben. Das kann übrigens, wenn ihr sagt, wie gehen die Landtagswahlen aus, auch dieses Ergebnis in Sachsen-Anhalt kann nochmal totale Auswirkungen auf die Wahlen, die dann zwei Wochen später sind, haben. Wenn da irgendwie der AfD-Schock kommt oder der AfD-Schock ausbleibt, dann kann das auch nochmal sich auswirken auf das, wie Wählerinnen und Wähler sich bei den anderen Wahlen entscheiden. Wenn ich das frage, dann ernte ich ganz viele Schulterzucken in der Politik. Die wissen auch nicht, wie sich das auswirken wird. Die überlegen auch, wie kann sich das auswirken und wie reagieren wir darauf? Lars Klingbeil und Bärbel Bas sind die SPD-Vorsitzenden und wenn es katastrophal für die SPD ausgeht, dann werden die, glaube ich, nicht mehr dran vorbeikommen, da auch Verantwortung zu übernehmen. Dann kann es schon gut sein, dass wir in eine Situation kommen, wo es neue SPD-Vorsitzenden gibt. Dann geht es für die beiden Bas und Klingbeil eher noch darum, ob sie ihr Regierungsamt halten können oder ob sie nicht da auch weggefegt werden.
Bas, Arbeits- und Soziales? Ne?
Genau, Bas, Arbeits- und Soziales, Lars Klingbeil, Finanzen und Vizekanzler. Es gibt auch die Situation in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir Manuela Schwesig haben, die zwar hinter der AfD liegt, aber so gut da liegt, dass sie durchaus realistische Chancen hat, weiterhin Ministerpräsidentin zu bleiben. Das ist für die beiden eigentlich eine sogenannte No-Win-Situation. Also da können Lars Klingbeil und Bärbel Baas nicht gewinnen, denn wenn Manuela Schwesig da einen überragenden Sieg einfährt, dann ist sie die nächste große, starke Frau in der SPD und dann werden alle nach Schwerin gucken und sagen, so Manuela, jetzt musst du uns aber mal führen und nicht mehr die beiden. Und wenn die aber verliert und vielleicht nicht Ministerpräsidentin bleiben kann, dann wird es auch für die SPD ganz ungemütlich werden und auch dann werden Lars Klingbeil und Bärbel Baas nicht unbedingt haltbar sein, sodass Mecklenburg-Vorpommern die entscheidende Wahl für die SPD wird. Gar nicht so sehr Sachsen-Anhalt, wo die SPD ja auch bei 7% relativ stabil ist. Da hat Lars Klingbeil gestern so versucht, die Geschichte zu erzählen, nur wer SPD wählt, kann da die AfD verhindern. Da geht die Partei eher auch davon aus, dass man da eben bei 6-7% einläuft. Aber es gibt natürlich die Chance, dass man da auch rausfliegt.
Heißt, wir sind in einer Situation, wo Lars Klingbeil nicht mehr sagen kann, ob er in wenigen Monaten noch Parteivorsitzender ist. Und jetzt mal den Bogen noch mal zu schließen zum Sommerinterview. Natürlich haben wir ihn genau damit gestern auch konfrontiert und er hat das auch nicht weggeredet. Er weiß, wie die Stunde geschlagen hat und dass er im Moment wirklich so ein bisschen jetzt am seidenen Faden hängt.
Er hat es nicht dementiert, er hat es schon klein geredet. Er hat gesagt, naja, seitdem ich in der SPD bin, werden Diskussionen über Führung geführt. Aber er hat es eben nicht dementiert. Er weiß, dass es diese Diskussion gibt und er weiß, was die Stunde geschlagen hat.
Der ist damit alles andere als entspannt. Ne? Man sieht es ihm ja auch schon an. Also die Diskussion, das geht ja nicht an dem vorüber. Das macht schon was mit ihm.
Das war's erstmal für diese Folge. Vielen Dank euch, dass ihr da wart. Moritz und Nicole, Dankeschön. Wir, Matthias, hören uns nächste Woche wieder. Du wirst auch das nächste ARD-Sommer-Interview machen, dann wieder am Sonntag mit
linken Parteichefin Ines Schwertner.
Und am Montag wird die Folge dann wieder rauskommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Hiersein und bei euch da draußen fürs Hören. Und jetzt würde ich euch gerne noch eine Doku empfehlen. Ein Mann des Volkes. Das möchte Recep Tayyip Erdogan gern sein. In der gleichnamigen Doku geht es um seinen Aufstieg. Wie wurde der Underdog Erdogan zum Hoffnungsträger? Er kam aus einem Arbeiterviertel in Istanbul, war Stimme der Benachteiligten, musste ins Gefängnis und ausgerechnet in Haft nimmt dann seine Karrierefahrt auf. Die erste Folge zeichnet den Beginn von Erdogans Aufstieg nach. Jetzt in der ARD-Mediathek. Den Link findet ihr in den Shownotes.